über 10 Jahre ist das schon her, kam ein kleines Mädchen mit ihrer Mutti zu mir in meiner alten Klinik und hatte einen riesen Buckel am Rücken. Der Buckel wurde immer größer und immer größer. Auf den ersten Blick war das schon weitaus schlimmer, als man sich das vorstellen könnte bei dem Mädchen. Wie gesagt, die Abweichung war schon 50 Grad, 0 Grad bis 10 Grad ist normal, sodass man das schon unterm Hemdchen sah, unterm T-Shirt. Man erschrickt als Kinderorthopäde immer noch, wenn man dann sowas sieht und überlegt, was man dazu sagt.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Jens Seifert, Chefarzt für interdisziplinäre Wirbelsäulenchirurgie am Asklepios-Fachklinikum Hochwald in Neustadt in Sachsen. Ursprünglich wollte er eigentlich nicht studieren, sondern etwas Handwerkliches lernen. Am Ende entschied er sich doch für den akademischen Weg, behielt aber mit der Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie einen handwerklichen Aspekt bei. Wir sprechen heute über ein Mädchen, das einen Buckel hat. Der Mutter wurde gesagt, das verwächst sich. Stimmt das wirklich?
Über 10 Jahre ist das schon her. Da kam ein kleines Mädchen mit ihrer Mutti zu mir in meiner alten Klinik und hatte einen riesen Buckel am Rücken. Die Mutter war ganz besorgt und war schon lange besorgt. Ich glaube, 2 Jahre im Vorfeld war sie besorgt, war zum Kinderarzt gegangen, hat den Buckel gezeigt. Der Kinderarzt hat diesen Buckel gesehen und die richtige Diagnose letzten Endes schon gefasst und vermutet. Dann erfolgte eine sogenannte Überweisung zum Orthopäden in der Stadt. Der sagte, das verwächst sich. Das wird nach wie vor immer noch gesagt, dieses in der Orthopädie eigentlich verabscheute Wort. Aber es hat sich nicht verwachsen. Der Buckel wurde immer größer und immer größer. Es wurden auch keine Diagnostiken gemacht. Die Mutti war immer noch besorgt, ging vertrauensvoll wieder zum selben Orthopäden. Der hat wieder noch vertröstet, Krankengymnastik verschrieben. Und letzten Endes kam das Kind mit einem Winkel, wir reden über Skoliosen, mit einem Winkel der Seitabweichung der Wirbelsäule von fast 50 Grad zu uns.
Lassen Sie uns ganz kurz nochmal zum Anfang der Geschichte zurückgehen. Sie haben gesagt, das kleine Mädchen kam zu Ihnen und hatten diesen Buckel, der so deutlich sichtbar war für Sie. Wie alt war das Mädchen? Wissen Sie das noch?
Sie war 5 Jahre alt.
Und schon seit 2 Jahren machte sich die Mutter Sorgen und war schon zum Kinderarzt gegangen, haben Sie erzählt. Da fiel ja schon eine Verdachtsdiagnose, die der Orthopäde dann bestätigt hat. Können Sie die einmal sagen und ein bisschen erklären, was das ist?
Da fiel die Verdachtsdiagnose einer Skoliose. Das ist eine Seitabweichung der Wirbelsäule, also wenn ich von vorn drauf gucke, geht die Wirbelsäule einfach zur Seite weg. Das ist eine Störung des Wachstums im Leben des Kindes in verschiedenen Phasen. Was die innerste Ursache ist, weiß man nicht, aber letzten Endes wachsen die kleinen Wirbelkörperchen bei den Kindern zu weit und sind hinten, dort wo wir die Wirbelsäule tasten können, an den Dornfortsätzen, ist die Wirbelsäule zu kurz. Die Wirbel müssen dann ausweichen, erst drehen sie sich weg in eine andere Linie, das ist dann der Buckel, da sehen wir einen Buckel. Und letzten Endes weicht die Wirbelsäule wie so ein schiefer Baum nach seitlich aus. Das ist das, was wir im Röntgenbild als Skoliose bezeichnen, auch messen können.
Wenn Sie sagen, das Kind hatte einen Buckel, wie muss man sich das vorstellen, als das zu Ihnen in die Sprechstunde kam? Sah man das unter der Jacke oder dem Pulli? War das wahnsinnig auffällig? War das eine leichte Krümmung? Wie sah das aus? So auf den ersten Blick.
Ja, auf den ersten Blick war das schon weitaus schlimmer, als man sich das vorstellen könnte bei dem Mädchen. Wie gesagt, die Abweichung war schon 50 Grad, 0 Grad bis 10 Grad ist normal, sodass man das schon unterm Hemdchen sah, unterm T-Shirt. Ganz genau kann man das sehen. Wir wollen ja dafür werben, dass die Eltern, Großeltern, Lehrer das zeitiger sehen. Ganz genau kann man das sehen, wenn sich die Kinder mal nach vorn neigen beim Sport oder ich lasse das aktiv machen und gucke mir von hinten den Rücken meines Kindes an, dann sehe ich ganz klar den Buckel. Das ist wie so eine kleine Erhabenheit, wie ein kleiner Berg.
Die Mutter hatte sich ja schon früh begonnen, Sorgen zu machen, haben sie erzählt. Und der Orthopäde, wo sie war, hat das gesehen, hat auch die Diagnose gestellt, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat gesagt, Sie haben das so schön erzählt, das wächst sich aus. Sie sagen, das wächst sich nicht aus. Wie kommen diese unterschiedlichen Meinungen zustande? Ist das noch so ein alter Irrglaube?
Das wird eher Letzteres sein. In der Hektik des Alltages, viele Patienten, ein Gefühl der Sicherheit eines erfahrenen Arztes, das gibt es schon leider immer wieder. Dann sagt man eine Vermutungsprognose aus und wenn die nicht stimmt, hat man ein Problem. Das Problem ist, dass diese Diagnose bei Kindern, und das ist bei vielen Deformitäten bei Kindern, zu über 70% schlechter wird. Also wenn ein Kind mit einem Buckel kommt und ich mache da nichts, haben wir eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, dass das schlecht wird. Und ich denke, das ist was, da muss man handeln.
Können Sie ein bisschen was dazu erzählen, nochmal zu der Krankheit an sich? Sie haben gesagt, so ganz wirklich bis ins Innerste weiß man nicht, warum die Wirbelkörper da anders wachsen oder es zu dieser Verformung kommt. Ist das familiär bedingt? Dann müsste man es ja schon in der Familie kennen und sagen, ah, okay, das hatte die Oma auch oder so.
Genau. Eine familiäre Häufung ist in schweren Fällen häufig beschrieben. In unserem Fall ist das nicht so gewesen. Trotzdem war die Mutti informiert und klar in dieser Sache. Aber es gibt eine familiäre Häufung. Man weiß, dass das genetisch weitergegeben wird in den Familien. Man hat sogar schon mal Erbanalysen gemacht, aber da ist man noch nicht auf dem richtigen Weg, dass man die rauspickt, die dank eines Gentests zum Beispiel ganz besonders betrachtet werden müssen, wie man das zum Beispiel bei Brustkrebs heute in manchen Fällen schon machen kann.
Und das Ganze ist ja nicht nur eine optisch-ästhetische Sache. Ich denke, das schränkt ja auch im Leben ein, wenn das einfach weitergeht. Man kennt ja, also ich kenne das aus dem Straßenbild, glaube ich, auch manchmal noch bei älteren Leuten, dass man denkt, okay, das Leben sieht irgendwie beschwerlicher aus mit so einem Buckel. Aber ich glaube, es hat ja auch auf innere Organe und andere Bereiche des Organismus Auswirkungen. Was kann da passieren im schlimmsten Fall?
Genau, das sind zwei wesentliche Dinge. Das eine ist die Deformität des Brustkorbes. Der Buckel wird zum Teil so groß, dass die Lunge auf der einen und anderen Seite nicht mehr symmetrisch reinpassen. Und letzten Endes das Herz gegen eine geschädigte Lunge pumpt. Das nennt man dann Cor pulmonale, also ein geschädigtes Herz durch Lungenstörung. Das kann letzten Endes, wenn man die Skoliose einfach laufen lässt, sogar zu tödlichen Verläufen im älteren Lebensablauf führen. So ab 50, 60 Jahren haben die Patienten ganz schlimme Lungen- und Herzerkrankungen. Und dass der zweite Komplex ist, dass die Patienten gerade unterhalb der Skoliose, in der Lendenwirbelsäule, dem sogenannten Kreuz, wo wir alle mal Beschwerden haben, deutlich häufiger Rückenschmerzen bekommen und ganz schlimme Verschleißerkrankungen bekommen, wo die Wirbelsäule verrutscht, wo die dekompensiert. So mit 40, 50 Lebensjahren gibt es da Riesenprobleme für die Patienten. Da steht man eigentlich mitten im Erwerbsleben, mitten im Familienleben. Und das riskiert man, wenn man am Anfang nicht richtig hinguckt.
Nochmal zurück zu der vorhergehenden Behandlung. Da hieß es, das wächst sich aus. Was bekamen Mutter und Tochter denn verschrieben? Wie sollte das behandelt werden, erstmal so am Anfang? Und was wurde da gemacht?
Die haben am Anfang ein Rezept bekommen, wie das in Deutschland so ist. Einmal für 6 Sitzungen Krankengymnastik zur Stabilisierung. Keine spezifische Behandlung. Dann wäre die Patientin schon in die Linie der Skoliosebehandlung gekommen. Und dann wartet man ein Quartal, also ein Vierteljahr, und die Krankheit läuft weiter und weiter. Das war aber nicht der richtige Weg in dem Fall.
Sie haben anfangs von einem Winkel gesprochen. Könnten Sie das noch mal ein bisschen erklären? Das ist ja ein diagnostisches Mittel, wo Sie dann genauer drauf gucken, was wird da aufgenommen und wo ist dieser Winkel? Das ist noch ein bisschen schwer vorzustellen für mich.
Man macht ein Röntgenbild, vor allen Dingen von vorn nach hinten durchgeschossen durch den Patienten, also eine Projektion der Wirbelsäule erreicht man da. Im besten Fall ist die Wirbelsäule gerade, wie wir das kennen. Und in dem Fall einer Skoliose entsteht eine Krümmung nach seitlich, meistens komischerweise nach rechts. Und dann wird rein geometrisch, wie wir das in der Schule gelernt haben, der Winkel dieser Krümmung ausgemessen. Und dieser Winkel, den nennt man Kopfwinkel, der wird letzten Endes zur Einteilung des Verlaufs, zur Einteilung der Schwere und der Therapiekaskaden eingesetzt.
Und wie ist da die Einstufung? Was ist leicht, was ist mittel, was ist schwer? Und wie war das letztlich bei diesem Mädchen?
Also 0 bis 10 Grad, das ist der Normbereich, in dem kann man solche Dinge sagen, Patienten beobachten, Krankengymnastik machen. Ab 10 Grad wird die Krankheit eigentlich definiert, bis 20 Grad. Dort darf man Physiotherapie machen, aber auch da muss man kontrollieren und gucken, dass das nicht schlechter wird. Und ab 20 Grad, das ist nicht viel, wenn man das optisch sieht, wenn man eine Linie hat, die 20 Grad ausgelenkt ist, muss man schon eine Wachstumslenkung durchführen. Also das Kind in ein kleines Korsett einsperren und das Korsett korrigiert das Kind von außen, so wie wir das für das Kind planen möchten, und muss dieses Korsett täglich tragen lassen. Das ist schon eine intensive Behandlung, die scheuen viele, die ist aufwendig, die ist teuer, aber letzten Endes wäre das hier zeitig notwendig gewesen.
Sagen Sie nochmal, wie groß der Winkel bei dem Mädchen war. Sie hatten das ja dann untersucht, als Sie Mutter und Tochter bei Ihnen in der Sprechstunde sich vorstellten. Was kam da für ein Winkel raus?
Der Winkel war schon 46 Grad. War eigentlich viel zu groß. Der war, wenn man einen Erwachsenen oder einen Jugendlichen betrachtet, schon in einem Bereich ab 40, 50 Grad, wo man eine operative Begradigung so einer Kurve vornehmen würde.
Zu den Therapien, was Sie dann gemacht haben, kommen wir gleich nochmal zurück zur Vorgeschichte, weil das ja doch so ein Satz ist, der nachhalt in mir, das wächst sich aus oder das verwächst sich. Die Mutter war ja eigentlich noch bei dem Orthopäden ganz hartnäckig, hatten Sie im Vorgespräch erzählt. Die drängte ja noch auf eine weitere Untersuchung oder stellte sich mit dem Kind wieder vor. Wie ging das weiter? Die wollte, glaube ich, noch mehr und bekam das nicht für ihr Kind, oder?
Genau, die hatte Sorge und hat die Sorge ausgedrückt. Das ist eine ganz selbstbewusste junge Frau gewesen oder ist noch. Und die hat das ganz klar wahrgenommen, dass hier was nicht stimmt, dass hier was im Verlauf nicht stimmt. Am Ende wäre eine Zweitmeinung primär immer gut gewesen, wenn man den Eindruck hat, es stimmt was nicht. Aber sie ist vertrauensvoll geblieben und die Sache ist fast schief gegangen.
Das heißt, sie hat auf eine zweite Röntgenaufnahme gedrängt oder dass man sich das nochmal ganz genau anguckt. Was wollte sie? Noch eine zweite Röntgenuntersuchung?
Genau. Die hatte einfach Sorge, dass das, was bisher geschah, nicht zu dem Ergebnis kommt. Also der Buckel wurde immer größer, mehr hat die Mutti ja nicht gesehen. Mit dem Röntgenbild, das geschah in der Zwischenzeit nicht. Also von der ersten Vorstellung, wo man gesagt hat, es verwächst sich, bis zu dem Bild, wo man hätte schon fast operieren müssen, wurde nichts im Verlauf kontrolliert, nichts Substanzielles außer Physiotherapie gemacht. Das weiß man, dass die Physiotherapie zwar hilft, aber nicht Deformitäten beseitigt. Davon muss man ausgehen, das wissen wir auch. Also in dieser Zeit wurde nichts gemacht, die Mutti war besorgt und das ist das Problem.
Und da sind ja 2 Jahre vergangen, wie Sie erzählt haben. Das Mädchen war jetzt 5 genau. Jahre alt, war bei Ihnen in der Sprechstunde, über den Winkel haben wir schon gesprochen, 46 Grad, das ist ja richtig, richtig viel. Wie war das für Sie, als Sie das festgestellt haben, war das so, ja, irgendwie so ein kleiner Schreckmoment oder hatten Sie sich schon gedacht, dass das so ein großer Winkel ist? Wie sind Sie da weiter vorgegangen?
Wir gucken genauso das Kind an bei der Untersuchung. So viel mehr als die Eltern sehen wir optisch nicht. Also in der klinischen Untersuchung sagen wir, dieses nach vorn neigen, den Buckel sehen. Dann gibt es noch ein Hilfsmittel, wer sich damit mehr befasst, ein Skoliometer. Das ist an sich eine digitale Wasserwaage. Die hat mittlerweile jedes Handy hat so eine Wasserwaage als App, kann man auch machen, dass man mal guckt, wie schief ist denn der Winkel, wenn ich da drauf gucke von dem Buckel. Der doppelte Wert ist dann der Winkel im Röntgenbild. Für erfahrene Patienten auch machbar, das zu prüfen. Und man erschrickt. Man erschrickt eigentlich, wenn man hört, dass so eine lange Vorgeschichte bestanden hat, wenn man hört, dass das Kind in der westlichen Großstadt aufgewachsen ist, beim erfahrenen Orthopäden war. Man erschrickt als Kinderorthopäde immer noch, wenn man dann sowas sieht und überlegt, was man dazu sagt, dass man nicht gleich die ganze Stimmung und Atmosphäre versaut. Es geht ja nicht nur um rechtliche Dinge, sondern es geht darum, die Motivation für neue Wege in der Therapie zu ebnen, die ja gerade bei der Skoliose-Therapie viel Zusammenarbeit braucht. Das ist ein Riesenthema, dass die Kinder und die Eltern mitmachen und nicht nur wütend sind auf das Vorher, sondern man muss fast Lust machen auf die Behandlung.
Wenn ich jetzt höre, das war so ein großer Winkel und das war so ein, sage ich mal, deutlicher Befund, dann könnte man ja denken, ja, das operiert man gerade und dann ist alles wieder gut. Aber bei so kleinen Kindern macht man was anderes. Und warum macht man was anderes?
Bei so kleinen Kindern ist das Problem, wenn ich da operiere, meistens führt das zu Versteifung. Es gibt zwar mitwachsende Systeme, aber die sind noch nicht so gut entwickelt, dass man das gut finden kann. Die Versteifung würde dazu führen, dass Riesenfolgedeformitäten im Körper zustande kommen. Die Lunge passt dann nicht mehr in den Brustkorb rein und so weiter. Das sind spezielle Probleme. Wir haben uns hier dafür entschieden, eine Korsettbehandlung, also diese Wachstumslenkung, wie ich vorhin schon kurz erläutert habe, zu machen. Da wird der Körper in ein Korsett eingepasst. Das Korsett gibt dem Körper letzten Endes vor, in welche Richtung er wachsen soll. Das ist ganz spezielle Kunst am Menschen, die Orthopädietechniker in manchen großen Städten beherrschen. Das hat hier geklappt. Wir haben das geprüft. Die Patientin war sehr eifrig. Sie hatte einen guten Korsetttechniker, ein gutes Korsett und hat wirklich 10 Jahre lang mitgemacht, das Korsett getragen und letzten Endes einen guten Weg genommen.
Muss man sowas Tag und Nacht tragen? Darf man das außer zum Waschen gar nicht absetzen oder ausziehen? Wie läuft sowas im Alltag?
In aller Regel muss man so ein Korsett Tag und Nacht tragen. Das ist ja, ich vergleiche es immer mit Pflanzen, die wir anbinden, zum Beispiel die Tomate. Wenn ich die abends abschneide, damit sie sich zum Schlafen legt, dann muss ich früh mühevoll wieder die Pflanze hochbinden. Genauso ist das beim Menschen. Wenn ich das Wachstum lenken will, muss ich eigentlich immer dabei sein, wenn es relevante Abweichung sind, die ich korrigieren will, muss der Druck immer bestehen. Dazu gibt es aus den USA gute Studien aus den 90er Jahren, wo man 1500 Kinder mit verschiedenen Tragezeiten analysiert hat und ab 20 Stunden aufwärts hat man gute Chancen, dass das gut wird.
Und die Motivation ist so wichtig, damit die Kinder mitmachen und irgendwann nicht sagen, ah, ich habe keine Lust mehr oder das nervt oder so. Wie ist das? Sie haben ja viel Erfahrung mit Kindern. Dann kommt die Teenagerzeit, wenn man das über viele Jahre tragen muss. Gibt es da so Zeiten, wo man sagt, jetzt wird das wackelig, jetzt will das kleine Mädchen nicht mehr so mitmachen? Oder ist das von Charakter zu Charakter unterschiedlich?
Sie haben es schon in Ihrer Frage gewissermaßen formuliert. Das Riesenproblem ist letzten Endes die anstehende Pubertät. Diese Verschlechterungen geschehen immer kurz vor der Pubertät, wie bei den Mädchen, meistens etwas später mit 8 oder 9 Jahren. Dort geht das ganz gut, dann machen die kleinen meistens Mädchen mit, die sind da fleißig und machen das, was man möchte und sind froh, wenn die Ergebnisse sich einstellen. Auch wenn die Pubertät kommt, kommen eigene Dinge zustande und das ist letzten Endes die Kunst des Patienten, des Orthopädietechnikers, von uns Kinderorthopäden und auch von den Eltern, die Atmosphäre, die Gesprächsführung so zu gestalten, dass alle mitmachen. Und das gelingt leider, in Studien kann man das sehen, etwa nur in 50%. Heißt, in 50% geht es wieder schief, dann sind wir wieder bei 70% Verschlechterung der Erkrankung.
Bei diesem Mädchen ist es gut gegangen. Wie lange haben Sie sie beobachten können? Wie regelmäßig haben Sie sie gesehen? Wie ist der weitere Verlauf gewesen?
Wir haben uns am Anfang sehr intensiv gesehen. Die Patientin war oft zu den ersten Kontrollen da, weil es doch schon um operative Schritte ging oder ob man konservativ bleiben kann. Und als wir wussten, dass das Ganze funktioniert, dass die Korrekturen sich einstellen, also dass im Korsett der Winkel kleiner wurde, das ist wichtig, und dass die Patientin mitmacht, dass die Patientin ihre Physiotherapie gelernt hat, dass sie zur Reha war und alles funktionierte, haben wir uns dann 2-mal im Jahr gesehen. Das ist eigentlich relativ wenig. Aber wenn der Patient fleißig ist, reicht das und geht das. Und die ganze, ich sag mal, Story, die ganze Behandlung ging etwa 10 Jahre. Die Patientin ist jetzt mittlerweile 16 Jahre alt und wird nächstes Jahr mit 17 zu einer Abschlussuntersuchung kommen. Und ich habe jetzt die Bilder vor mir noch liegen. Die Wirbelsäule ist fast gerade. Das ist aber ein kleines Wunder. Nicht immer geht so eine fehlgeleitete Behandlung am Anfang gut. Also da hat die Patientin Glück gehabt und letzten Endes wir auch.
Das mit dem Korsett tragen, muss sie das dann immer noch weiter machen oder ist das dann irgendwann zu Ende?
Wenn das Wachstum abgeschlossen ist vom Patienten, muss ich das Wachstum auch nicht mehr lenken. Das erklärt sich dann schon im Begriff der Therapie. Das ist ungefähr in dem Moment, wo man 2 bis 3 Jahre nach der ersten Regelblutung beim Mädchen ist, wo man bestimmte Wachstumsfugen geschlossen hat, dass die sich nicht mehr verändern werden und meistens so im 15. oder 16. Lebensjahr, also eine lange Zeit. Und dann kann man aufhören, man kann das Korsett stückweise ablegen. Das ist eine Phase von 6 Monaten. Und dann kann man schauen, ob das Behandlungsergebnis sich eingestellt hat. In aller Regel, das ist wie beim Baum, wenn der gewachsen ist, ist er fest und gerade, ist das Bäumchen Wirbelsäule dann so gewachsen, dass es im Leben taugen kann. Man weiß, wie viel Winkelwert man da tolerieren kann. Das sind etwa 20 bis 30 Grad Winkelwert. Dort kann man im Leben ein gutes, schmerzarmes Leben führen und darf nicht über diesen Werten liegen.
Sagen Sie noch bitte, wie häufig ist denn diese Erkrankung? Und wie geht das sozusagen bei dieser jungen Frau weiter, wenn die mal einen Kinderwunsch hat oder eine Familie gründen will? Muss man wahrscheinlich auch ein Augenmerk drauf richten, oder?
Genau, richtig. Die Erkrankung kommt zu 2 bis 5% der Bevölkerung vor. Das heißt, ein Kind zu 2 bis 5% eine Deformität hat an der Wirbelsäule, die behandelt werden muss. Die wird, wie gesagt, gern genetisch weitergegeben. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wo das herkommt und was die innerste Ursache ist. Aber genau das ist der Grund, immer in den Familien nachzugucken, sich das im Gedächtnis der Familie zu merken, das in der Verwandtschaft kundzutun, zu sagen, Mensch, wir haben hier ein Kind, das hat Skoliose, schaut mal eure Kinder an, guckt nach dem Buckel, das kann weitergegeben werden. Das überspringt komischerweise auch immer wieder Generationen, sodass man dieses Wissen weitergeben sollte. Ich denke mal, dann hat man schon in den Familien, die es betrifft, gute Arbeit geleistet.
Betreuen Sie denn Familien, wo Sie mehrere Generationen, also jeweils einen Patienten haben und da die Behandlung begleiten?
Genau, ich mache das jetzt schon über 30 Jahre. Habe schon Muttis von Kindern, die ich heute behandle, früher mit Korsetten behandelt, habe manche schon operiert. Die bringen vertrauensvoll natürlich ihre Kinder und Enkel wieder zu uns. Also das ist eine auch für Kinderorthopäden eine erfolgreiche und angenehme Sache, dass man da so ganze Familienstammbäume im Überblick hat und auch eigene Erfahrungen sammeln kann zu den Erfahrungen der statistischen Medizin, der Wissenschaft.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.